Wir wissen gar nicht, welche Tür das war. Aber das Schlimme ist, auf dieser Bronzetür, die auch ungefähr 1888 dort aufgestellt wurde, da steht oben in der Mitte der preußische Adler drauf. Und mit Preußen hat ja nun Wittenberg überhaupt nichts zu tun. Als 1918 wieder Luther festgefeiert wurde, oder noch schlimmer, 1933 hat man auch Luther verehrt. Und da war er dann der, den man als Garant gegen die Juden aus der Tasche gezogen hat. Ich habe die Lutherfeiern erlebt, 1983, da war er der frühbürgerliche Revolutionär. Jede Zeit bastelt sich ihr Lutherbild. Wer also war Luther gewesen? Martin Luther kommt in einer Zeit zur Welt, als sich die Welt mächtig verändert hat. Das ausgehende 15. und beginnende 16. Jahrhundert ist der Beginn einer Zeitenwende. Wir sprechen heute von der Neuzeit. Da beginnt die Neuzeit. Was war noch das Alte? Das Alte wird umschrieben mit dem Begriff Mittelalter. Und das Mittelalter kennen wir, das ist die Zeit der Ritter gewesen. Aber der Kaiser, unter dessen Herrschaft Luther geboren wurde, Maximilian I., den nannte man den letzten Ritter. Denn mit den Rittern war es vorbei. Warum war es mit den Rittern vorbei? Ganz einfach. Die waren überholt. Die Ritter ist eine schnelle Truppe, die sich ums 11. Jahrhundert in Nordfrankreich entwickelt und die einfach von der Zeit überrollt werden, weil es plötzlich neue Waffen gibt, nämlich Feuerwaffen. Könnt ihr euch einen Ritter vorstellen in der Rüstung auf dem Pferd? Die konnten ja teilweise gar nicht alleine aufs Pferd steigen. Die wurden ja mit einer Seilwinde aufs Pferd gehoben. Aber gegen Feuerwaffen konnten sie nichts ausrichten. Und am Ende haben die Ritter nur noch ihre Turniere durchgeführt, wo sie versucht haben, sich vom Pferd zu stoßen. Und es sind mehr Ritter wahrscheinlich bei solchen Turnieren umgekommen als in Kämpfen. Daraufhin verbietet die katholische Kirche den Kampf der Ritter untereinander. Die sterben. Gibt da noch ein paar Raubritter. Aber damit deutet sich schon an, die Gesellschaft verändert sich. Denn zwischen Rittern und den Bauern bestand ein ganz enges Verhältnis. Die Ritter fühlten sich verantwortlich für die Bauern, die um sie herum wohnten. Deswegen waren die Ritterburgen immer größer gebaut, als es die Ritter selbst brauchten. Übrigens, auf so einer Ritterburg zu wohnen auf dem Berg war nicht gerade angenehm. Da pfiff permanent der Wind. Immer kalt. Aber diese großen Räume hatte man für den Notfall, denn dann trieben die Bauern, die für die Ritter das Land bestellten, ihr Vieh und all das, was sie hatten, nahmen sie mit in den umbauten Burghof durch die Burgmauer und dann waren sie geschützt. Es war also ein gegenseitiges Verhältnis. Als die Ritter ausstarben, was passierte da? Da verändert sich die Gesellschaft und mit einmal entstehen in Mitteleuropa wieder Städte. Was wir meist nicht wissen, ist, dass wir mit dem Beginn der Völkerwanderung eigentlich die hohe Zivilisation, die es in Europa gab, verloren haben. Rom hatte um das Jahr 1000 nicht mehr als 2000 Einwohner. Und die einzige Stadt in Deutschland, die durchweg als Stadt bevölkert war, die gar nicht so weit weg von hier, war Köln, die einzige Stadt. Alle anderen Städte bilden sich später wieder. Sind zuerst Ansiedlungen von Mönchen, von Klöstern, die meist am Wasser lagen oder so gut wie alle. Und daraus bildeten sich Städte. Und in den Städten bildete sich jetzt eine völlig neue Schicht von Menschen. Und diese neue Schicht von Menschen, das werden Bürger. Und die Bürger wollen nicht mehr abhängig sein von irgendeinem Ritter, sondern die Bürger sind frei. Deswegen sagt man bis heute, ihr kennt die Redewendung, Stadtluft macht frei. Das heißt, das waren die freien Bürger, die niemand abhängig waren, außer ihrer eigenen Stadt. Andere Veränderungen gab es. Mitte des 15. Jahrhunderts wird Konstantinopel endgültig erobert von den muslimischen Heeren. Und das bedeutet eine Veränderung, die so tiefgreifend war, dass wir uns das heute nicht mehr vorstellen können. Denn Konstantinopel war der Ort, wo man über Jahrhunderte noch das alte griechische Wissen bewahrt hat. Das Oströmische Reich. Und man baute dort eine der schönsten Kirchen der Christenheit. Die Hagia Sophia ist heute große Moschee. Und was passiert jetzt, als Konstantinopel erobert wird? Dann wandern diese Gelehrten nach Italien aus und bilden in Italien die ersten Akademien. Und aus den Akademien entstehen Universitäten. Das heißt, das war kein Prozess, der unmittelbar nach der Eroberung stattfand, der stand schon vorher statt. Denn Konstantinopel war ja die letzten 150 Jahre nur noch ein Stadtstaat gewesen, weil in den Kreuzzügen haben die Kreuzritter ja schon einmal Konstantinopel erobert, weil sie der Weg bis nach Palästina zu weit war. Ja, und da war das Oströmische Reich eigentlich nur noch ein Stadtstaat am Ende geblieben. Und Universitäten bedeutet neues Denken. Die Leute fangen mit einmal an, völlig neu zu denken. Bisher gab es Bildung nur in den Klöstern, jetzt gibt es Bildung in Universitäten. Da sind zwar fast alle Lehrer noch Priester, aber mit einmal kann man unabhängig denken. Warum war das nötig? Weil das ganze Mittelalter hindurch geprägt von einer Zeit war, die wir als Gotik bezeichnen. Ich weiß gar nicht, wo der nächste gotische Dom liegt. Gotik heißt, wer einen gotischen Dom kennt, die haben ganz hohe Fenster mit einem Spitzbogen drinne. Und das in einer Zeit, wo die Leute eigentlich alle nur in flachen Häusern wohnten. Flache Häuser. Teilweise war das Geschoss, eingeschossige Häuser, war das Geschoss ein bisschen in die Erde eingegraben. Denn ein Steinhaus besaß nur, wer steinreich war. Daher kommt der Begriff. Ja, weil ein Steinhaus feuersicher war. Und das durfte man nur bauen mit Genehmigung, wenn man viel Geld hatte. Und die Leute, die also aus so ganz winzigen Karten kamen, die kommen jetzt in einen gotischen Dom. Was passiert, wenn ihr in einen gotischen Dom hineingeht? Es passiert euch genauso wie mir. Wisst ihr, was da passiert? Man kommt rein und guckt sofort nach oben. Weil alle Linien nach oben gehen. Warum hat man solche Häuser gebaut? Solche hohen Häuser in einer Zeit, in der keine Burg so hoch war, kein Schloss, kein Rathaus, die es damals noch fast gar nicht gab. Weil man damals der Meinung war, die Kirche ist das Reich Gottes auf Erden. Und deswegen hat man für die gotischen Dome und nur für die gotischen Dome die Maße genommen, die in der Bibel für das neue Jerusalem genannt werden. Kennt ihr die Maße des neuen Jerusalems? Also eins weiß ich, die Maße sind alle gleich, Länge, Breite und Höhe. Hat man jemand gesagt, das kann nur Singapur gewesen sein. Die gotischen Dome verkörpern im Denken der Zeit die Vorstellung, die Kirche ist das Reich Gottes auf Erden. Aber wenn die Leute sich die Kirche angeschaut haben, dann haben sie gemerkt, das ist nicht das Reich Gottes auf Erden. Und da kommt es zu einer enormen Diskrepanz. Dann haben wir im 14. Jahrhundert in Mitteleuropa eine Spaltung der Kirche. Da gibt es zuerst nicht einen Papst, dann gibt es zwei Päpste und schließlich drei Päpste zur gleichen Zeit. Und einer schickt den anderen in die Wüste oder besser gesagt, er exkommuniziert ihn. Und jetzt frage ich euch, wie viel Glaubwürdigkeit hat eine Kirche, wo sich drei Päpste gegenseitig bekämpfen? Keine. Einer von diesen dreien, der hieß Johann, war übrigens ein Seeräuber. Also die Glaubwürdigkeit der Kirche war mächtig in Frage gestellt. Denn im Mittelalter war die Kirche im Grunde genommen das Finanzinstitut der Welt. Man konnte sich alles für Geld erkaufen. Jeden kirchlichen Titel. Und da passiert etwas, was den Unmut der Leute hervorgerufen hat. Denn die meisten Bischöfe, bis heute gibt es die meisten Bischöfe in einem Land, in Italien. Für seine Größe hat Italien die meisten Bischöfe. Jede zweite Stadt hat einen Bischof. Und diese Bischöfe haben verständlicherweise auch entsprechendes Geld gehabt. Und die kauften sich dann die Bischofssitze woanders. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Bischofssitz in London. War vielleicht nicht der berühmteste, Canterbury war berühmter. Der wurde gekauft von einem römischen Bischof, der noch einen zweiten Bischofssitz hatte. Warum war das so wichtig, einen Bischofssitz zu kaufen? Ganz einfach, da gab es Geld. Der Zehnte wurde eingenommen in Naturalien, man ist reich geworden. Also es war lohnenswert, man nannte das ja auch, eine Pfründe zu haben, Geld zu kriegen. Aber das Wetter in London war damals so wie heute. Viel Nebel, Fog. Und meint ihr, dass ein Italiener mit Begeisterung in Rom gelebt hat? Also da ziehe ich mir doch das Dolce Vita in Rom mehr vor als in London. Und so war's. Und jetzt wird die Kirche, und das geht in England los, deswegen habe ich das Beispiel gebraucht, sagt die Kirche, wir wollen einen kirchlichen Hirten haben, der bei uns ist, der seine Aufgabe auch wirklich wahrnimmt. Und da gibt es zum ersten Mal in England eine Reformbewegung, nämlich John Wycliffe. Dasselbe haben wir dann in Prag, Jan Hus. Da geht es zuerst darum, dass die Kirche sich einen eigenen kirchlichen Führer wünscht. Hier gehören wir hin. Und dann gibt es Proteste gegen die Kirche. Und nicht nur dort, die gibt es in Deutschland. Das hat damals einen ganz langen Namen gehabt. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Von Norddeutschland bis Mittelitalien. Da war viel Protest gegen den Papst. Denn jetzt muss man noch eins wissen. Der Papst in Rom verstand sich auf Politik. Und um seinen Einfluss zu halten, war es wichtig, dass er die beiden großen, heute würden wir sagen Global Player in Europa, gegeneinander ausspielt. Und das war Frankreich und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. In Frankreich hat damals über einen langen Zeitraum ein König regiert, König Franz, und in Deutschland der Kaiser. Und diese zwei wurden im Grunde genommen immer standen in einer Spannung zueinander. Und jetzt kommt das Problem. Und damit sind wir schon fast bei der Reformation. Denn jetzt kommt ein neuer Global Player. Und dieser neue Global Player, das sind die Muslime. Und mit einmal hat Europa furchtbare Angst, als die Muslime vor Wien stehen. Die Türken vor Wien, so nannte man das damals. Und die Angst geht durch Europa. Und jetzt mit einmal fühlen sich alle miteinander verbunden und sehen einen gemeinsamen Feind. Damals sagte man die Muselmänner. Die Muslime. Ja. Und genau in diesen Zeitenwechsel, der auch einhergeht mit einem völlig neuen Denken der Leute, das völlig neue Denken hat es zu tun, ein Stück damit, dass das Mittelalter zu Ende ist und man mit einmal entdeckt, nicht mehr die Kirche ist das Entscheidende, sondern der Mensch. Dieses neue Denken, das jetzt an Universitäten verbreitet wird, sieht eben nicht mehr die Kirche, wo man nach oben schaut, sondern den Mensch, wie er selbst ist. Und dieses Denken nennen wir Humanismus. Dieses neue Denken, das sich beruft auf die alten Quellen und man sagt nicht, die Kirche ist die Grundlage, sondern die Quellen, die da vorher waren, ist eine Wiedergeburt der Antike. Und Wiedergeburt heißt Renaissance. Und das wird alles neu in der Renaissance. Die bauen in der Renaissance keine gotischen Kathedralen mehr, sondern die Fensterform in der Renaissance, die geht nicht mehr nach oben, sondern die ist oben abgeschnitten. Und das ist ein Symbol für das Denken der Leute. Man sieht den Mensch wieder. Ihr habt in der Schule sicher irgendwann mal in Kunst die Bilder von Albrecht Dürer gesehen. Das ist der erste Maler der Renaissance. Der malt zum ersten Mal den Menschen mit allen Muskeln. Oder das Bild, ganz bekannt, vom Hasen von Albrecht Dürer. Der malt jedes einzelne Haar vom Hasen. Das ist völlig neues Denken. Man sieht sich selbst. Und man glaubt nicht mehr, dass die Erde eine Scheibe ist. Als Christoph Kolumbus Amerika entdeckt, gibt übrigens das Schiffstagebuch, fährt er mit seinen Schiffen in die falsche Richtung. Und nachdem er 3 Wochen unterwegs ist und westwärts gefahren ist, bekommst die Matrosen mit der Angst zu tun. Wisst ihr warum? Die glaubt nämlich jetzt, von der Erdscheibe herunterzufallen in die Hölle. Man ging davon aus, die Erde ist eine Scheibe und wenn wir zu weit an den Rand der Scheibe fahren, dann fallen wir runter. Wir lachen darüber. Es war ein völlig anderes Denken. Und jetzt entdeckt der Mensch sich selbst und die Quellen, von denen er herkommt. Und die Quellen bedeuten, man beschäftigt sich wieder mit dem, was die alten Gelehrten getan haben. Und in dieses Denken wird Luther hineingeboren. Er ist eigentlich der Sohn eines, wir würden heute sagen, Start-up-Unternehmers. Er wird im südlichen Thüringer Wald geboren und da er der älteste Sohn der Familie ist, muss er auswandern. Damals durften nur die Jüngsten den Hof der Eltern übernehmen, weil die nach menschlichem Ermessen am längsten gelebt haben und damit die Eltern, wenn sie denn alt werden, am längsten versorgen können. Und er wandert aus, wo geht er hin? Wo es Arbeit gibt. Und Arbeit gab es damals in den Silberbergwerken. Und deswegen wandert er aus nach Mitteldeutschland. Das waren zwar nicht die größten Gebiete, aber das war für ihn das Nächste. Die großen Gebiete damals lagen alle im Erzgebirge auf deutscher und tschechischer Seite. Und das sind all die Orte, die heute riesengroße Marienkirchen haben. Freiberg, Marienberg, Schneeberg, Annaberg. Und ein Ort, den manche vielleicht auch kennt, der aus Tschechien stammt, der heißt heute Jachimov, hieß früher Joachimsthal und das ist der Namensgeber für den Taler, den es seit damals gibt, als Geldmünze, der Taler. Luthers Vater geht, wie gesagt, nach Mansfeld, wird einfacher Bergarbeiter und innerhalb von 10 Jahren Bergwerksbesitzer. Das heißt, er schafft es wirklich in dieser Zeit, in die Oberschicht aufzusteigen und jetzt in der Gesellschaft ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Er wird sogar Ratsherr in Mansfeld und als sein Sohn dann zum Priester geweiht wird, kommt Luthers Vater mit 30 Berittenen. Und 30 Berittene zeigt, er war reich. Das war damals, so hat man Reichtum gezeigt. Je mehr Mitarbeiter man hatte, die auf Pferden reiten konnten, dann war man reich. Und was ist, wenn man heute Start-up-Unternehmer ist, was braucht man, um ein erfolgreiches Unternehmen leiten zu können? Natürlich, welche rechte Hand braucht jeder? Einen guten Rechtsanwalt. Und deswegen macht Luthers Vater genau das, was jeder Unternehmer gemacht hätte. Er möchte, dass sein Sohn Jura studiert. Deswegen musste er Latein lernen und deswegen geht er dann auch in die Universität. Deswegen lernt er in Erfurt an der Universität Latein. Das Buch, in das man sich damals eingeschrieben hat, bis heute heißt, dass der Studienbeginn Einschreibung, jedes Semester Einschreibung, das Buch, in dem man sich wirklich eingeschrieben hat, das ist bis heute existent und da steht drin, Martinus Luder aus Mansfeld. So, da lernt er und dann ist er mal unterwegs nach Hause und dann erlebt er etwas, was wir heute als soll ich mal sagen, existenzielle Krise bezeichnen würden, denn der Blitz schlägt neben ihm ein. Und dann sagt er etwas ganz Spontanes. Aber das Spontane ist normalerweise das, das am tiefsten aus dem Herzen kommt, oder? Er ruft, hilf, heilige Anna, ich will Mönch werden. Warum Anna? Ganz einfach, die Anna ist die Schutzheilige der Bergleute. Wer die Bergstädte kennt, da gibt es überall Annenkirchen, ja, gibt auch Annaberg. Das ist die Schutzheilige. Das heißt, er war ein frommer Mensch gewesen. Und da zeigt sich in dieser Situation, dass er sehr konsequent war. Denn als seine studentischen Kollegen, seine Kommilitonen ihm sagen, also mit dem Gelöbnis nimm das mal nicht so ernst. Was weiß ich, bete 2 Messen mehr oder lass 2 Messen mehr für dich beten. Dann ist die Sache gelaufen. Er sagt, nein Luther, wenn ich gesagt habe, ich gehe ins Kloster, dann gehe ich ins Kloster. Und er geht nicht in irgendein Kloster, sondern er geht zu den Augustiner Eremiten. Das sind Klöster gewesen, in denen die Universitätslehrer ausgebildet wurden. Und da bekommt er seine ganz große Krise. Weil er versuchen möchte, ein möglichst guter Mönch zu sein, der also alles Böse lässt. Und mit einmal entdeckt er, je mehr ich in mich hineinhöre, ich meine, Luther hat keinen umgebracht, ja, er hat niemand übers Ohr gehauen und trotzdem fragt er sich, wo gibt es in meinem Leben Dinge, die nicht gut sind? Und mit einmal entdeckt er, dass er in seinem Kopf, dass er keine Macht über seine Gedanken hat und dass er möglicherweise Dinge nicht steuern kann, dass er zum Beispiel nicht merkt, ob er im Traum sündigt oder nicht. Wir sagen, was soll solcher Gedanke? dem hat das Kopfschmerzen bereitet. Und da tritt sein Ordensoberer auf den Plan, der sagt, Martin Luther, das ist doch alles nur Himpelputz. Mit anderen Worten, das ist keine echte Sünde. Und er gibt ihm eine ganz einfache Antwort, sieh auf Christus, beschäftige dich mit Christus. Und wahrscheinlich hat der Johann Staupitz, sein Ordensoberer, sehr gut erkannt, wer Martin Luther war. Und er hat gesagt, du musst an der Universität in Wittenberg unterrichten. Ein paar Worte dazu. Damals Universität in Wittenberg. Wer kennt schon Wittenberg? Das Ende der Welt, übrigens heute auch fast. Ja. JWD, ganz weit weg. Ja. Was heißt das? Jeder Fürst, der damals etwas auf sich hielt, hatte ein Spielzeug und das Spielzeug hieß Universität. Da haben kleine Orte Universitäten gehabt, von denen man das heute nicht mehr weiß. Also ich nehme mal als Beispiel Helmstedt. Oder habt ihr schon mal den Namen Zerbst gehört? Wahrscheinlich noch nie. Universitätsstadt. Die Fürsten hatten ihre Universität. Und die Sachsen haben etwas sehr Dummes gemacht, die haben ihr Land geteilt. Da gab es zwei sächsische Herrschaften. Die eine Herrschaft hatte Leipzig gehabt als Universitätsstadt und der andere, der zwar Kurfürst war, einer der großen Fürsten, ja, das Reich war eigentlich unregierbar. Bei 350 verschiedenen Herrschaften gab es 7 Kurfürsten sozusagen, die Chefmannschaft eines Reiches. Und dieser Kurfürst von Wittenberg hatte 1502 sich auch eine Universität angelegt in seinem kleinen Städtchen mit damals 1500 Einwohnern. Und natürlich sucht man nach Leuten, die die Universität berühmt machen, denn da sind die Studenten hingegangen, wenn es einen berühmten Lehrer gab. Sonst wären die nicht nach Wittenberg gekommen. Und dann schickt sein Ordensoberer, der selbst dort gelehrt hat, Martin Luther dorthin, der hat mitgekriegt, was das für eine Person ist. Und zuerst lehrt er Philosophie und in der Zeit, in der er lehrt, muss er Theologie studieren. Und muss sich mit den Fragen, die ihn beschäftigen, wie werde ich mit meiner Schuld fertig, mit dem, was mich belastet, beschäftigt er sich. Und dann irgendwann, wir wissen nicht wann, hat er das große Erlebnis, dieses Initialerlebnis. Und er entdeckt, bei Gott geht es nicht darum, wie viele Sünden ich begangen habe, sondern dass ich kapiert habe, dass er mich beschenkt, dass ich alles von ihm geschenkt bekomme. Und da verändert für ihn sich etwas völlig. Und dann trifft das, wir wissen nicht, wann das war, in eine andere Situation. Damals war es üblich, dass die Leute furchtbare Angst vor dem Sterben hatten. Warum? Weil jeder glaubte, wenn ich gestorben bin, dann komme ich erstmal in die Hölle. Purgatorium nannte man das. Und das heißt also, je nachdem, wie ich gelebt habe, umso lange bleibe ich in der Hölle. Und die Bilder von der Hölle, man hat sich ausgemalt wie so ein großer Kessel, in dem alle schmoren. Das ist ja nun wirklich kein Ort, wo man gern sein möchte. Aber man konnte dem Abhilfe schaffen. Dafür gab es Ablassbriefe. Und der Ablasshandel, das war ein ganz eigentümliches Geschäft. Denn da gab es einen Bischof, der war schon Bischof von Mainz, der wollte noch Bischof von Brandenburg werden. War außerdem viel zu jung für Bischof. Wisst ihr, wie alt man sein muss, um Bischof zu werden? 40. Der war noch nicht mal 40. Aber wollte noch einen zweiten Bischofssitz haben, den konnte er sich erkaufen. Aber das hat so viel Geld gekostet, dass er die Fugger fragen musste in Nürnberg, in Regensburg, ob die ihm das bezahlen. Natürlich haben sie es bezahlt. Und jetzt muss er das zurückzahlen, eine Riesensumme. Hätte er nie zurückzahlen können, aber der Papst hat gesagt, du kannst einen Ablass verkaufen. Und Ablass bedeutet, man kann Geld einnehmen. Glaubt nur nicht, dass er das ganze Geld des Ablasses für die Rückzahlung der Schulden nehmen konnte. Die Hälfte des Ablasses ging erst einmal direkt an den Papst. Also das war ein Handelsgeschäft bis zum geht nicht mehr. Und jetzt haben die Leute, Luther war in der Zwischenzeit Prediger der Stadtkirche geworden. Jetzt haben die Leute zu Luther gesagt, als sie in den Gottesdienst kamen, ich brauche nicht mehr zur Beichte gehen. Ich habe einen Ablassbrief, es ist alles in Ordnung. Und da hat Luther gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Schuld ist nichts, mit dem man, das man auf die leichte Schulter nimmt. Das ist eine ernste Sache. Und da veröffentlicht er seine Thesen, übrigens damals eine übliche Form, gegen den Ablass. Und in diesen Thesen polemisiert er gegen den Ablass, aber noch mehr. Da steht nämlich etwas drin, was damals Sprengkraft besaß. Sein Kurfürst, Friedrich der Weise, hatte die größte Reliquiensammlung nördlich der Alpen. Wisst ihr, was Reliquien sind? Das sind Reste von Heiligen, die eigentlich in der Kirche keine große Rolle gespielt haben ursprünglich. Die Rolle spielen sie erst durch die Kreuzzüge. In den Kreuzzügen ist ja den Kreuzrittern versprochen worden, dass die Reichtum bekommen können. Sonst wären sie ja nicht in Kriegszug gegangen. Warum sollen die sich auf einen unsicheren Kriegszug begeben? Bis heute findet man in Palästina aber, das wussten die Kreuzritter nicht, fast kein Gold. Die Archäologen in Palästina finden fast kein Gold. Und jetzt haben sie etwas sehr Kluges gemacht für ihre Begriffe. Sie haben jede Menge Dinge mitgebracht, heilige Andenken. Ja? Und haben damit Geld gemacht, weil es für jede Kirche, in die Gründung einer Kirche, dazu gehört eine Reliquie. Und die Masse der Kirchenbauten, die gebaut wurden, dafür brauchte man Reliquien. Und so sind die Kreuzritter auch ohne Gold reich geworden. Ja, und deswegen haben wir nach den Kreuzzügen so eine Schwemme von Reliquien. Ja, und Luther war sauer drüber. Und in den Thesen heißt es in der These 62, der größte Schatz der Kirche sind nicht die Reliquien, das steht nicht da, sondern ist das heilige Evangelium. Und da wird deutlich, dass Luther etwas an die Stelle gesetzt hat gegen die alte Frömmigkeit, nämlich, dass er sagt, wenn wir zu den Quellen zurück wollen, dann zur Bibel. Wer Luther verstehen will, muss anfangen, die Bibel zu lesen. Und das hat er gemacht. Und das hat ihn in Konflikt gebracht, und zwar in einen enormen Konflikt mit seiner Kirche. Er hat dann den Ärger bekommen, wegen dieser Thesen, und zwar eine ganze Menge Ärger. Aber man muss sagen, die Kirche in Rom hat ihn nicht ernst genommen. Es gibt ein sehr interessantes Buch von einem Freiburger Historiker, der in den Archiven des Vatikans die Dokumente zu Luther zusammengetragen hat. Und das Ergebnis war, man liest dort, die haben den nicht ernst genommen. Die haben immer gedacht damals, alles was nördlich der Alpen wohnt, das sind, ich sage es mal so, die Germanen, die noch nach Wurzeln graben. Mit anderen Worten, die haben keine Kultur, keine Wissenschaft, die können nicht richtig Latein schreiben. Das hat man Luther vorgeworfen. Deswegen braucht man den nicht ernst nehmen. Und das war ein kapitaler Fehler. Und jetzt zeigt sich wieder, dass Luther Mut gehabt hat und dass er sagt, das, was ich erkannt habe, das vertrete ich auch. Eigentlich wäre Luther sofort zum Prozess geladen worden nach Rom. Sofort, ja. Aber da ist ein Kurfürst. Und der Kurfürst Friedrich der Weise, eine wirklich der Gestalten, die das Reich regieren, der sagt, da gibt es doch so ein Recht, Deutsche dürfen nur im eigenen Land vor Gericht gezogen werden. Und deswegen kommt er dann nach Worms. Und in Worms zeigt sich auch, dass Luther klug war. Da werden ihm nämlich alle Schriften vorgelegt, die er geschrieben hat bis zu dem Zeitpunkt. Und da wird gesagt, widerrufst du diese deine Schriften? Und das einzig Kluge gemacht, kann ich nur jedem raten, wenn man in eine schwierige Situation ist. Ich sage immer, es gibt so gut wie keine Entscheidung, die nicht so viel Zeit hat, dass man eine Nacht drüber schläft. Ja, bei 4 Kindern dann überlegt, muss man sich immer überlegen. Kinder haben immer Fragen, Papa, ich möchte unbedingt das machen. Ja, ich brauche unbedingt das. Gibt es für mich die Antwort, wissen meine Kinder oder wussten es und so machen sie es heute bei ihren Kindern, erst mal eine Nacht drüber schlafen. Da sieht die Welt ganz anders aus. Und Luther sagt, er wusste ja gar nicht, sind das alles seine Schriften? Es hätte ja sein können, man hat ein paar andere Schriften drunter gesetzt und irgendwelche heretischen Schriften und sagt. Und nach einem Tag steht er wieder vor dem Reichstag und er antwortet, nachdem er die Schriften in 3 Teile geteilt hat. Das eine sagt er, das sind gute Schriften, wo ich zum christlichen Leben aufrufe. Wenn ich die widerrufen würde, würde ich das Wort Gottes widerrufen? Das geht nicht. Dann sagt er, dann habe ich Schriften geschrieben gegen einzelne Personen. Da bin ich wohl manchmal zu scharf gewesen. Aber vom Kern her sind sie richtig, deswegen kann ich sie nicht widerrufen. Und die dritte Gruppe sind Schriften gegen die Fehler der Kirche. Wenn ich die widerrufen würde, dann würde ich die Fehler gutheißen. Ich kann nicht anders. Und die Propaganda, und das ist die erste Propaganda, die wir in der, ich sag's mal so, Geschichte der Journalistik kennen, ist die Aussage, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das hat man ihm nachgesagt später, hat er nie gesagt. Es gibt die Protokolle des Reichstages und da steht drinne mehrmals, red lauter, Mönchlein. Hat furchtbare Angst gehabt. Was hat er gesagt? Ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Und da hat er seine Gewissensentscheidung über die Forderung der Kirche gesetzt. Und warum hat er die Gewissensentscheidung darüber gesetzt? Weil er gesagt hat, nur wenn ich durch die heiligen Schriften und durch klare Vernunftgründe widerlegt werde, dann bin ich bereit zu widerrufen. Und damit stellt er einen neuen Maßstab auf. Und der neue Maßstab heißt die heilige Schrift. Und das versucht er. Und dann wird er ja durch seinen Kurfürst auf die Wartburg entführt. Das war längst vorher geplant. Denn Luther war zu dieser Zeit vogelfrei. Mit anderen Worten, jeder konnte ihn umbringen. Der Kaiser hat nicht so viel Hintern in der Hose gehabt, dass er Luther verurteilt hat auf dem Reichstag, sondern erst als die Fürsten, die auf Luthers Seite standen, abgereist waren, hat er hinterher noch schnell die Verurteilung nachgeschoben. Übrigens, bis heute ist Luther nach katholischem Kirchenrecht verurteilt als Ketzer. Bis heute. Ist noch nicht aufgehoben. Und auf der Wartburg kommt sein Freund zu ihm, oder besser gesagt, da wird er aufgefordert von Philipp Melanchthon, der sagt, jetzt übersetzt die Bibel, du hast Zeit. Warum? Weil wir die Bibel in unserer Sprache brauchen. Man sprach damals oder man las die Bibel in Latein. Und wer verstand Latein? Fast niemand. Was die Leute verstanden, ist ein Wort, das ihr alle kennt, nämlich das Wort Hokus Pokus. Kennt ihr das? Wisst ihr, wo das herkommt? Das sind die Anfangsworte der Einsetzungsworte des Abendmahls, die bei jeder Messe gesprochen werden. Hoc est corpus meum. Damit ging die Messe los. Und das verstanden die Leute gerade noch. Mehr verstanden sie nicht. Und daraus wurde Hokus Pokus. Mit anderen Worten, ich verstehe das nicht. Und jetzt ist ihnen klar, wir müssen den Gottesdienst in der eigenen Sprache halten. Und dafür brauchen wir eine eigene Bibelübersetzung. Und das ist vielleicht Luthers größte Leistung, dass er die Bibel übersetzt hat. Das Neue Testament in relativ kurzer Zeit hat ihm sein Philipp Melanchthon noch geholfen. Das Alte Testament dauert länger, bis 1534. Und dann entsteht eigentlich eine völlig neue Situation. Luther lernt die Bibel selbst neu kennen. Und er liest sie immer wieder und überträgt sie immer wieder und hat eine sehr tolle Formel herausgefunden. Er hat gesagt, ich muss den Leuten aufs Maul schauen. Das heißt aber nicht, dass er ordinär redet, sondern das heißt für Luther, dass er so redet, dass es jeder versteht. Er sagt, die Frau in der Küche, das Kind auf der Straße und der Händler auf dem Marktplatz. Und das, was er gemacht hat, ist Sprachkunst. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Kennt alle den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Zweimal H. Mir wird's nichts mangeln. Merkt ihr das? Das ist Sprachkunst, höchste Sprachkunst. Ja. Oder ein anderes Beispiel. Damals glaubten die Leute an den jüngsten Tag. Glaubten, die hatten Angst davor. Das ist eine typische Angst des ausgehenden Mittelalters. Luther verändert das durch ein Wort. Durch die negative Bedeutung des jüngsten Tages dreht er durch ein einziges Wort um. Und er betet am Ende seines Lebens, komm, lieber jüngster Tag. Kann ein lieber jüngster Tag was Negatives sein? Überhaupt nicht. Das ist höchste Sprachkunst. Luther ist nicht durch die Bibel damals schnell bekannt geworden, denn ein Trugschluss besteht darin, dass die Leute glauben, die hätten alle damals die Bibel gelesen. Wer konnte denn lesen damals? Fast niemand. Die Reformation ist durch Flugschriften verbreitet worden. Und wer die Flugschriften kennt der Reformation, weiß, dass oben immer ein Bild war und drunter ein kurzer Text, sodass jeder verstehen konnte, entweder durch Bild oder durch Text. Übrigens, die Kirchen des Mittelalters hatten alle, weil die Leute ja nichts verstanden, wunderbare Bildfenster, bis heute Glasmalereien, ja, Glasfenster, wunderbare. Es gibt einige noch, die so alt sind. Die konnten dann halt sich die Geschichten der Bibel angucken, auch wenn sie nichts verstanden haben von dem, was der Priester gesagt hat. Und damit das alle lernten, glaubt nur nicht, dass die Bibel gleich von jedermann, auch Luthers Bibel von jedermann verstanden wurde. Deutschland hatte viel zu große Sprachunterschiede. Man hat Luthers Bibel erst einmal ins Plattdeutsche übersetzt. Und in Süddeutschland hat man extra Wörterbücher angefertigt, was denn die Worte Luthers bedeuten. Luther hat ja auch Worte erfunden. Und eine Fülle von Redewendungen, die wir haben, im Dunkeln tappen, das hat Luther erfunden. Ja. Und bekannt geworden ist eigentlich durch das, was Luther dann zusammengefasst hat, damit jeder etwas versteht, dass der Katechismus. Der lutherische Katechismus ist über Jahrhunderte in den Schulen das Schulbuch gewesen. Und dadurch ist Luthers Sprache zu der Sprache geworden, die uns heute prägt. Und Leute, die viel Ahnung von Sprache haben, bewundern bis heute Luthers Sprache. Und ein Bertolt Brecht, den man gefragt hat nach seinem wichtigsten Buch, antwortete lachend, Sie werden sich wundern, die Bibel. Wenn wir also fragen, wer war Martin Luther gewesen? War er ein Reformator? Wir nennen ihn Reformator, zweifellos. War er ein Reaktionär, der die Fürsten gestützt hat gegen die Bauern? Oder war er ein Revolutionär, der die Welt auf den Kopf gestellt hat? Das alles wollte er nicht sein. Was er war, er hat eine neue Berufsbezeichnung erfunden und hat aus Priestern Prediger gemacht. Auf dem Reichstag in Worms sagt ein bayerischer Herzog, wenn ich den Luther hätte schon früher predigen hören, dann wäre ich auch einer seiner Freunde geworden. Luthers Fähigkeit war, die Bibel so zu sagen, dass sie jeder vom Einfachsten bis zum Gelehrtesten verstanden hat. Das war die große Leistung. Bis hierher. Das war vielleicht so ein bisschen der große Überblick. In einem zweiten Teil möchte ich gerne dann mir ein bisschen die Theologie angucken. Ihr werdet sagen, was soll Theologie? Ein Bild. Kunst ist ja manchmal viel mehr sagend als tausend Worte. Ein Bild aus der Reformationszeit, das man bis heute sehen kann, steht stellvertretend dafür. Und dann werdet ihr merken, was die Leute begeistert hat an Luther. Das waren keine theoretischen Sätze. Das war die Art und Weise, wie er das Wort der Bibel verstanden hat. Aber vielleicht sind bis jetzt Fragen gekommen. Wenn ich kann, will ich gerne Fragen beantworten. Ich würde keinem empfehlen, in diesem Jahr nach Wittenberg zu fahren oder zur Wartburg. Es ist alles restlos überfüllt. Das Spannende an Luther ist eigentlich, dass er den Verstand des Menschen benutzt, immer. Luther geht davon aus, er sagt, nur wenn ich durch die Bibel widerlegt werde oder helle Gründe, das heißt durch den Verstand. Das heißt, Luther appelliert immer an unseren Verstand. Und deswegen müssen wir, und das ist eigentlich lutherisch, immer wieder überlegen, was uns unser Glaube bedeutet. Und vor diesem Hintergrund sind die Versuche zu verstehen, auch die Unterschiede von den Konfessionen möglichst gering zu halten. Was wir aber trotzdem sehen, ist, dass die Situation sich viel schwieriger darstellt. Als Papst Benedikt vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren waren es, 4 Jahre oder 5 Jahre nach Deutschland kam und in Erfurt im Augustinerkloster, in dem Kloster, in dem Luther als Mönch gelebt hat, von der Führung der EKD empfangen wurde, da hat er sie ganz kurz abblitzen lassen und hat gesagt, Sie begrüßen mich hier im Augustinerkloster. Ich müsste Sie hier begrüßen, denn das ist ein ursprünglich römisch-katholisches Kloster. Und wenn man weiß, dass vielleicht habt ihr das hier auch mitbekommen, meine Nordrhein-Westfalen ist nicht direkt ein Nachbarland von Sachsen-Anhalt, dem Land der Reformation, aber es gab ja schon eine Luther-Dekade. Die letzten 10 Jahre gab es jedes Jahr ein Themenjahr zur Reformation. Und diese Luther-Dekade ist ohne die sonst so viel gepriesene ökumenische Zusammenarbeit ins Leben gerufen worden. Und da war die katholische Kirche sehr sauer. Und sie sagt, wir können doch nicht etwas feiern, was für uns Trennung bedeutet hat. Also im Blick auf die Reformation, müssen wir sagen, ist gerade je näher jetzt das Jubiläum kommt, ist die Begeisterung von Seiten katholischer Christen sehr gedämpft. Und von Seiten evangelischer Christen ist die Hoffnung, dass es dann zu einer Art Versöhnungsfest käme oder dergleichen, die ist auch sehr gedämpft. Der Papst wird nicht, obwohl er zigmal eingeladen wurde, nach Wittenberg kommen. Und bis heute, das hatte ich schon gesagt, hat auch die Kurie nichts dafür getan, dass Luther von der Liste der Ketzer runtergenommen wird. Also man muss ehrlich sagen, das eine ist das, was man öffentlich sagt, und das andere ist das, was in der Wirklichkeit geschieht. Dass es in Gebieten unserer Welt oder in Deutschland, die völlig entkirchlicht sind, also Mitteldeutschland ist ja heute nahezu völlig entkirchlicht, da sind 90% der Leute nicht kirchlich geprägt. Das, nehmen wir mal so ein kleines Dorf irgendwo in Sachsen-Anhalt, da leben 2000 Leute im Dorf, davon sind, sagen wir mal, 10, die evangelisch sind und 3, die katholisch sind. Dass dieses kleine Häuflein sagt, na sollen wir uns denn nicht mal zusammen treffen und gemeinsam Gottesdienst feiern, das kann ich verstehen. Weil auch keine Pfarrer mehr da sind. Ja? Aber das hat nichts zu tun mit dem, was auf einer anderen Ebene geschieht. Ja. Ich denke, das sind 2 Unterschiede, die man sehr deutlich sehen muss. Martin Luther, was ist euch von ihm bekannt? Bitte. Aber die Leute, die fast gar nichts von Luther wissen, die wissen, dass er gesagt hat, was röpstet und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmecket. Das wissen fast alle, oder? Die schon ein bisschen mehr von Luther wissen, die wissen, dass Luther irgendwann mal gesagt hat, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir, nicht wahr? Und die noch mehr von Luther wissen, die sagen, Luther hat das Wort gebraucht, und wenn Christus morgen wieder käme, ich würde heute das Apfelbäumchen pflanzen. Alle 3 Aussagen hat Luther nicht gesagt. Sie lassen sich nicht in seinen Schriften finden. Und darin zeigt sich, wie sehr man ein Bild über Luther gestülpt hat. Man hat einen Luther aus ihm gemacht, den man haben wollte und nicht, wer er wirklich war. Ja. Und vielleicht ist es deshalb gut, dass man sich wieder mal versucht zu beschäftigen, was war es denn für eine Person? Bitte.
Wenn Sie sagen, dass alles stimmt, was stimmt denn von Luther, was in der Masse bekannt ist?
Fast gar nichts. Ja. Was die meisten Leute noch wissen, ist, dass er die Bibel übersetzt hat. Das ist richtig. Aber diese Sprüche, die man ihnen in den Mund gelegt hat, die haben was damit zu tun, so wollte man Luther gern darstellen. Aber so war er nicht. Ja. Das ist wie Leute, die man in den Himmel hebt, die plötzlich irgendwelche ganz großen Stars werden, und die dann an dem Bild, das man aus ihnen macht, scheitern. Ja, er war kein Star, zweifellos nicht. Bitte.
Hat im Endeffekt nicht auch noch dafür gesorgt, dass das Volk analphabetisiert wurde?
Das hängt damit zusammen, dass bis zur Reformation die Bildung von den Klöstern ausging. Und die Klöster wurden jetzt aufgehoben. Die Mönche wanderten aus, die wurden entweder ganz normale evangelische Pfarrer oder sie übernahmen einen anderen Beruf. Und jetzt musste praktisch die evangelische Kirche völlig neue Schulen aufbauen. Das haben sie auch gemacht. Und dadurch ist natürlich der evangelische Glaube auch in die Schulen hineingekommen. Und dadurch ist die Reformation wesentlich weitergetragen worden. Das ist richtig. Ja, dieses völlig neue Schulwesen. Bitte. Da würde ich fast sagen, das ist weniger, als wir denken. Es gab ja noch eine zweite und eine dritte Reformation. Wir sprechen von drei Flügeln der Reformation. Die lutherische Reformation ist sehr stark geprägt darüber, dass Luther ein Erlebnis hatte, das ihn völlig verändert hat, wo er sagt, Gottes Gnade ist alles. Es gab dann eine zweite Stufe der Reformation in der Schweiz, in Zürich und später in Genf, und das ist vor allen Dingen Zwingli und Calvin. Und da liegt der Schwerpunkt schon auf einer anderen Ebene. Also wir sagen, Luther hat gesagt, die Kirche ist die Heilsanstalt, hier wird mir Heil vermittelt. Und Calvin sagt, die Kirche ist die Heiligungsanstalt. Hier wird mir also nicht nur vermittelt, was Gott mir schenkt, sondern wie ich darauf reagieren soll. Da wird also ganz viel Wert darauf gelegt, wie man leben soll. Und dann werden die Kinder aufgefordert zu sagen, welche Frau putzsüchtig ist. Die Männer dürfen nicht mehr ins Gasthaus gehen, die dürfen nicht Karten spielen, die dürfen nicht tanzen, die dürfen nicht, was weiß ich, alles machen. Das heißt, hier ist der Schwerpunkt schon ganz anders. Und dann gibt es vier Aufgaben, entwickelt Calvin für die Gemeinde. Die Ältesten, die Diakone, die Lehrer und die Älteste, Diakone, Lehrer und Prediger. Und jetzt frage ich euch, welche Ämter in der Gemeinde haben wir? Prediger, Älteste, Diakon und Bibellehrer, Bibelschullehrer. Genau dasselbe. Wie oft feiert ihr Abendmahl normalerweise? Laut Gemeindehandbuch? Viermal im Jahr. So steht es im Gemeindehandbuch drin. Woher haben wir das? Von Zwingli. Viermal im Jahr. Der hat alles geordnet. Aber noch mehr sind wir eigentlich geprägt durch die englische Prägung des Calvinismus. Das ist der sogenannte Puritanismus. Pure sind die Reinen. In England hat es nie eine Reformation gegeben in dem Sinn. Und dann gibt es eine Strömung, die sehr stark darauf sieht, dass man sehr fromm lebt. Die hat in England eine ganz hohe Zeit. In der Zeit, England hat 12 Jahre Demokratie gehabt, bei Oliver Cromwell. Vielleicht erinnert euch an die Schule, ja? 12 Jahre Demokratie. Und in der Zeit bekommen die Puritaner Einfluss in Politik und Gesellschaft und so weiter. Und als der englische König wieder eingesetzt wird, da wird der Puritanismus unterdrückt und die müssen fast alle auswandern. Und das sind die Auswanderer, die nach Amerika gehen. Diese Puritaner sind die Pilgerväter, die dorthin kommen. Und die entwickeln im Grunde genommen dann die geistliche Haltung, die sozusagen der Hintergrund für Adventgemeinde ist. Von Luther sind wir weniger geprägt, als wir es denken. Was wir von ihm lernen können, welche Bedeutung die Bibel besitzt, das glaube ich. Und wer ein bisschen mit Ellen White vertraut ist, der weiß, dass sie sehr viel über Luther geschrieben hat. Keine andere Person der Kirchengeschichte hat so viel Bedeutung im großen Kampf bekommen wie Luther. Und sie beschreibt ihn in einer Art und Weise nicht, wie das damals üblich war, sondern als den Mann der Bibel. Und da hat sie zweifellos recht. Ich glaube, Luther ist wirklich der Mann der Bibel. Gibt es noch eine Frage? Bitte.
Ich hab, weil wir jetzt so viel Positives gehört haben, wieso er gegen Ende seines Lebens noch einmal so Werte zum Beispiel gegen Juden eingemacht, oder wie kam es dazu, dass er noch einmal gegen Juden und Jesu geworden ist?
Ja, das wird im Moment sehr stark, läuft in der Presse. Das Luther-Jubiläum wird im Grunde genommen jetzt damit mächtig konfrontiert. Es ist richtig, Luther hat zu Beginn seines Lebens geglaubt, dass die Juden begeistert sind vom Evangelium. Und dann muss man eins wissen, und das ist, denke ich, wichtig, Juden waren damals nicht Teil der Gesellschaft. Sie standen außerhalb der Gesellschaft. Sie haben in den Vorstädten gewohnt, nicht in den Stadtmauern. Und Juden übten die Berufe aus, die ein normaler Bürger nicht ausüben durfte, ein normaler Christ. Nämlich zum Beispiel, das waren meist der sogenannte Schinder Hannes, der die toten Pferde, die unterwegs umgekommen sind, dann auseinandergenommen hat. Oder das waren die Leute, die Geld verleihen durften. Ein Christ durfte keinen Zins nehmen, das war verboten. Und deswegen mussten sie die Berufe ausüben. Und jetzt gibt es einen Juden, dessen Namen wir sogar kennen, der in Nürnberg Christ wird. Und der sagt Luther, die Juden würden im Gottesdienst, in ihrem Gottesdienst Gott lästern. Und wenn man weiß, dass damals das Reichsrecht für alle verbindlich einen Passus hatte, nämlich auf Gotteslästerung steht Todesstrafe. Galt übrigens in Deutschland bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass auf Gotteslästerung Todesstrafe steht. Und Luther hört jetzt, dass die Juden im Gottesdienst, in ihrem Gottesdienst, Gott lästern, hat er nie nachgeprüft. Und da sagt er, wenn sie Gott lästern, dann soll die Todesstrafe an ihnen vollstreckt werden. Ja? Wir können es also aus der Zeit heraus verstehen, obwohl wir es nicht gutheißen. Ja, aber nur so kann man es verstehen. Luther hat auch andere Seiten gehabt, die nicht nur positiv waren. Leute, die viele positive, je größer die Person und je größer Dinge von ihr in den Mittelpunkt gestellt werden, umso deutlicher sind auch die anderen Seiten zu sehen. Ja. Bitte. Also ein Film gibt ja immer etwas wieder, was der Regisseur meint, so ist es gewesen. Also bei dem das war der Film von Katharina von Bora, nicht wahr? Bei dem letzten Luther-Film, den die Amerikaner gemacht haben, sieht man Luther immer in der Kirche zwischen den Reihen umhergehen. Da sieht man auch, wie er mit seinem Kurfürst redet, also ihm die Bibelübersetzung bringt. Beides ist völlig falsch. Die Kirchen damals haben keine Bänke gehabt, man stand in der Kirche. Und Luther hat niemals mit seinem Kurfürst gesprochen. Das ging gar nicht, obwohl die in derselben Stadt gewohnt haben, weil der war adlig. Die haben immer nur über einen fürstlichen Sekretär miteinander gesprochen. Das heißt also, ob das, was im Film so dargestellt ist, immer so war. Was ich anders sehen würde, und zumindest wo wir andere Zeugnisse haben, ist Luthers Umgang mit Katharina von Bora. Denn er hat etwas gemacht, was in der Zeit damals völlig ungewöhnlich war. Eine Frau damals durfte nicht erben, grundsätzlich nicht. Eine Frau hat nie geerbt. Die hat grundsätzlich einen Vormund bekommen. Und Luther hat beim Kurfürst eine Ausnahmeregelung erreicht. Und das war damals etwas absolut Ungewöhnliches, dass Katharina von Bora alles geerbt hat. Sie war allein Erbin. Und das zeigt eigentlich schon die Wertschätzung, die er ihr gegeben hat. Sie war übrigens die einzige Frau, die auch bei den Tischreden am Tisch mitreden durfte. Frauen durften am Tisch nicht reden. Ja, sie durfte mitreden. Also da gibt es schon eigentlich viele Beispiele, dass er auf sein Studium fixiert war, zweifellos. Dass Luther auch viel sich mit den Fragen gequält hat, war der Weg, den ich gegangen bin, richtig? Kann ich verstehen. Heute kannst du eine Kirche gründen, wenn du genug Geld hast und genug Follower. Na, machst eine Kirche auf. Damals gab es eine Kirche, sicher, es gab die Orthodoxen, aber an die hat keiner gedacht. Und jeder glaubte, wer aus der Kirche rausfällt, der muss in ungeweihter Erde begraben werden. Und das war für alle das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wir können uns nicht vorstellen, und deswegen hat Luther sich Zeit seines Lebens gefragt, war der Weg der Trennung von der Kirche, war das richtig? Hat also immer wieder gezweifelt. Aber wo findet er in allem Zweifel eine Antwort? Und das sagt er auch. Er sagt, in meiner lieben Biblia. Da merkt man wieder, da schließt sich der Kreis. Für Luther hat also die Bibel, und zwar so, dass er versteht, eine enorme Bedeutung hat, bis zu seinem Tod immer wieder neu übertragen. Es gibt eine sogenannte Bibel aus letzter Hand. Da kann man sehen, an welchen Texten er nochmal eine Anmerkung gemacht hat. Das ist besser so zu übersetzen. Dabei hat er nicht immer ganz wörtlich übersetzt. Also ich will euch mal ein Beispiel sagen. Ihr kennt alle den Text aus dem Psalmen, dennoch bleibe ich stets an dir. Kennt ihr den? Und das ist ganz vielen zur Hilfe geworden, das Wort. Ne? Das dennoch steht nicht in der Bibel drin. Aber es ist richtig gedacht. Oder Luther übersetzt Römer 3, Vers 27, dass der Mensch gerecht werde, allein aus Glauben. Das allein steht nicht da. Aber das war seine Erfahrung. War es richtig oder falsch? Jeder, der eine zweite Sprache kennt, weiß, keine Sprache kann man wortwörtlich in die andere übertragen. Geht nicht. Es ist immer eine Übertragung vom Sinn her. Und genau das. Und man kennt ja eine Sprache auch erst, wenn man Redewendungen kennt. Dann kann man die Sprache. Vorher kann man die Sprache nicht. Und hier macht Luther das auch. Er schafft neue Redewendungen. Gerade in den Sprüchen, eine Fülle von Redewendungen, die er schafft. Bitte, letzte Frage noch. Gut. Zwei, gut. Bitte. Das ist gar nicht so schwer zu beantworten. Unmittelbar nach Luthers Tod kommt es zum Krieg, denn die evangelischen Fürsten hatten schon eine Liga gebildet, den Schmalkaldischen Bund, und die Fürsten der Altgläubigen hatten die katholische Liga gegründet, und dann kommt es zur Auseinandersetzung. Und die Schlacht am Mühlberg im Sommer 1547 endet mit einer vernichtenden Niederlage der Anhänger Luthers. Luther ist zu dem Zeitpunkt schon tot. Und dann müssen im Grunde alle fliehen. Der Kurfürst verliert seine kurfürstliche Würde, der kommt sogar in ein Gefängnis für eine gewisse Zeit. Katharina flieht auch und lebt dann sehr unsicher in der Zeit in Wittenberg und auf einer Reise nach Torgau, dort hat sie einen zweiten Wohnsitz gehabt, stürzt ihre Kutsche um und sie fällt aus der Kutsche und bricht sich wahrscheinlich die Hüfte, hat dann Oberschenkelhalsbruch und wahrscheinlich noch mehr. Und das ist der Beginn eines recht schnellen Todes. Viel zu früh gestorben. Ja. Gut. Sie war 15 Jahre jünger als Luther, erst 83 geboren, dann müsste sie also 98, denke ich mal, 15, 98 geboren sein, 56, 58 Jahre alt. Ja. Ist nicht alt geworden. Bitte. Gut, also Luthers Verständnis von Taufe wandelt sich im Laufe seines Lebens. Ursprünglich hat er gehofft, eine Kirche von Freiwilligen zu haben, die freiwillig zum Gottesdienst kommen. Und er merkt, das geht nicht. Und da bindet er die Kirche an den Staat und macht das Oberhaupt des Staates zum Haupt der Kirche, so wie das zum Beispiel auch in der anglikanischen Kirche in England ist, nicht wahr? Die Queen ist das Haupt der anglikanischen Kirche. Das macht Luther damals. Und dann wandelt er seine Meinung, und weil er für die Kindertaufe keine biblische Begründung findet, deswegen spricht er von den Taufpaten, die stellvertretend für das Kind glauben. Und weil das Kind nicht glauben kann, braucht es noch einmal eine Bestätigung, wenn es denn glauben kann, und das ist die Bestätigung auf Lateinisch, die Konfirmation. Mit 14. Ja? Also der Zeitpunkt, wo das Kind hätte frei glauben können und getauft werden können, das nimmt er als eine Art Notlösung. Ja, und die zweite Frage vom freien Willen, das ist eine Frage, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Und zwar, die Frage ist, ich frage euch mal, um gerettet zu werden, muss man glauben wollen oder nicht? Um gerettet zu werden, um von Gott angenommen zu werden, muss man wenigstens glauben? Muss man bestimmte Sachen tun oder muss man gar nichts tun? Ich frage mal, wer ist dafür, dass man wenigstens glauben muss? Wer ist dafür, dass man nichts tun muss? Das ist die Minderheit. Die katholische Kirche sagt, und das hat jetzt mit Folgendem zu tun, nach katholischem Verständnis ist der Mensch im Sündenfall nicht völlig gefallen, sondern im Menschen drinne ist noch ein kleiner Funke von der ursprünglichen Gottesebenbildlichkeit. Und wenn Gott den Menschen ruft, dann arbeitet Gott mit diesem kleinen Funken im Menschen zusammen, eine Kooperation. Und so wird der Mensch durch Gottes Gnade, aber auch durch das Zusammenwirken mit ihm in die Lage versetzt, gute Werke zu tun. Und nach katholischem Verständnis muss ich ja dann im Stand der guten Werke bleiben. Deswegen beichte ich, damit ich wieder in den Stand der guten Werke komme, wenigstens einmal im Jahr. Und da sagt Luther nein. Luther sagt, an dieser Stelle, wo mich Gottes Wort trifft, kann ich als Mensch nichts tun. Ich habe keinen freien Willen zum Heil. Die Frage nach dem freien Willen hat es nichts damit zu tun, ob ich den freien Willen habe, das Buch fallen zu lassen oder nicht. Es geht also nicht darum, ob der Mensch den freien Willen hat, irgendetwas zu tun. Es geht immer nur ums Heil. Darum geht es, ja. Und da sagen die ganzen Humanisten, der Mensch ist frei für sein Heil. Luther sagt, nein. Wir können nichts tun. Unser Wille wird von Gott bewegt. Und was ist die biblische Antwort? Soll ich es euch sagen? Im Philipperbrief. Guckt mal selbst, was steht. Ich zitiere. Da steht, kennt ihr alle, seht zu, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Habt ihr schon mal gesehen, gelesen? Und wisst ihr, wie der nächste Satz heißt? Denn Gott ist, der beides in euch tut, das Wollen und das Vollbringen. Also was sagt Paulus? Er bringt beides zusammen. Deswegen, wir haben mehr die Tradition von Calvin, der sagt, der Mensch muss wenigstens glauben können. Calvin sagt, also man muss so ein bisschen an dir sehen, dass du willst. So ein bisschen die Werke. Und Luther sagt, nein. Ich tendiere mehr zu Luther, muss ich sagen. Weil ich weiß, dass ich aus meiner Kraft nichts tun kann. Aber ich möchte nicht sagen, dass das die einzige Antwort ist, ist ein Spannungsfeld. Und Paulus zeigt das, indem er sagt, zum einen, seht zu, dass ihr selig werdet, tut was für euer Heil, aber vergesst nicht, alles tut Gott. Ihr könnt es nicht lösen. Deswegen wären wir nie fertig mit der Bibel. Ist das nicht gut? Das finde ich gut. Wäre furchtbar, wenn wir alles wüssten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.